Ich weiß nicht, ob du schon einmal ein WhatsApp, ein SMS oder ein E-Mail von einem Freund oder von einer Freundin total falsch verstanden oder falsch interpretiert hast. So, mir passiert das immer wieder mal, dass ich, oder dass Leute, die meine Nachrichten überkommen, das irgendwie falsch verstehen, was ich eigentlich sagen will. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass sie meinen Gesichtsausdruck nicht sehen, dass sie vielleicht mein Augenzwinkern nicht sehen, wo ich die Nachricht schicke, oder den Tonfall, wo ich etwas sage. Und das alles würde helfen, um meine Worte zu verstehen. Und da entsteht manchmal so ganz ein gefährliches Vakuum, dass man geschriebene, körperlose Worte falsch interpretiert. Und diesem Vakuum setzen wir uns manchmal schon aus, oder fast permanent, wenn wir die Evangelien von Jesus lesen. Wenn wir die Geschichten lesen, die du vielleicht von klein an immer wieder gehört hast, vielleicht Interpretationen gehört hast, was sie bedeuten, die etwas über Persönlichkeit sagen. Und manchmal lesen wir unglaublich viel in die Geschichten rein oder raus. Aber was will Jesus wirklich sagen? Ich glaube, wir setzen uns dort an einem gefährlichen Vakuum aus, wo wir die Persönlichkeit von Jesus ausser Acht lassen. Wenn wir ausser Acht lassen, wie er vielleicht ein Lächeln aufgesetzt hat, wenn er etwas gesagt hat. Wenn er einen Menschen vielleicht ganz eindringlich angeschaut hat. Oder wenn er die Augsbraue geklopft hat. Wenn du die Persönlichkeit von Jesus in der Geschichte vom Evangelium nicht berücksichtigst, dann ist es wie wenn du ohne Ton Fernsehen schauen würdest. Dann sind es irgendwie so zweidimensionale Figuren, die Sachen machen, die du nicht genau verstehst. Hand aufs Herz. Ganz ernsthaft, was geht dir als erstes durch den Kopf, wenn du an Jesus denkst? Stell dir mal so innerlich deine Top 3 oder deine Top 5 Listen zusammen. So mit Adjektiven, die Jesus beschreiben. Nimm dir schnell ein paar Sekunden. Ist Jesus nach oder ist er weit weg? Ist er irgendwie so mit himmlischen Sachen beschäftigt oder direkt in deinem Alltag? Hat er eigentlich Humor? Es wäre jetzt spannend, eure Top 3 oder Top 5 Listen zu hören, wie dir Jesus würde beschreiben. Ich würde wetten, dass zwei Eigenschaften vermutlich bei den meisten draufstehen. Liebevoll und mitfühlend. Zwei fantastische Eigenschaften von Jesus. Und wenn wir dann anfangen, die Eigenschaften mit unseren religiösen Vorstellungen und Prägungen ausmalen, dann kann es doch mal dazu führen, dass das Liebevolle zu irgendetwas Süßem wird und das mitfühlende Barmherzige plötzlich zu etwas Schlaffem, was gar nicht ist. Denk mal an die Freunde, an die Menschen, die du besonders fest gern hast, die du vertraust. Warum liebst du sie? Warum vertraust du ihnen? Bei mir ist es nie nur wegen einer Eigenschaft oder wegen zwei Eigenschaften, sondern es ist immer ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Eigenschaften, die der Mensch zu etwas macht, wo er ist, seiner Persönlichkeit. Wenn wir die Persönlichkeit von Jesus ausser Acht lassen, dann lernen wir etwas ganz Zentrales von Jesus ausser Acht. Wenn wir ihn auf zwei Eigenschaften reduzieren, dann verpassen wir ganz, ganz vieles von seiner Persönlichkeit wirklich. Und ohne die Persönlichkeit wird es uns nicht möglich sein, Jesus nachzufolgen. Heute Morgen wollen wir über eine fantastische Eigenschaft von Jesus reden, über seine verschwenderische Grosszügigkeit. Verschwenderische Grosszügigkeit. Schau, ich glaube, dass in den letzten Jahren etwas passiert ist mit der Persönlichkeit von Jesus, wo wir uns vielleicht nicht bewusst sind. Nämlich, dass wir ihn reduziert haben auf ein paar wenige Eigenschaften. Wenn wir heute Morgen über seine verschwenderische Grosszügigkeit reden, dann vor allem darum, weil es etwas von seinem Herzschlag zum Ausdruck bringt. Gerade für die Evangelisation, die uns bevorsteht. Und ich bin jetzt beim Vorbereiten wieder total begeistert, was Jesus uns mit dieser Geschichte, die wir jetzt zusammen werden anschauen, will erzählen. Ich möchte beten, dass Jesus heute Morgen wieder die Augen öffnen kann. Und dass unsere Vorstellung von seiner Persönlichkeit vielleicht erweitert werden kann. Okay? Vater, danke, dass du da bist mit deiner ganzen Präsenz. Und wir beten, dass du uns die Augen öffnest, dass wir dich sehen können, wie du wirklich bist. Amen. Ich habe ein paar Leute mitgenommen heute Morgen von unserer Jüngerschaftsschule vom Rise Up College und ich habe den Dave gebeten, ob er uns ganz kurz eine Jesus-Begegnung möchte erzählen, die er gemacht hat in seinem Leben. Der Dave hat sich vor knapp 2 Jahren, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, für Jesus entschieden und macht seither einen ganz spannenden Weg mit Jesus. Erzähl doch ganz kurz, was du mit Jesus erlebt hast.
Genau. Eben, ich habe Jesus nicht gekannt, wo ich aufgewachsen bin. Daher habe ich sehr ein sehr sündhaftes Leben geführt. In meiner Jugendzeit habe ich Abstürze gehabt. Ich bin an Partys gegangen, ich hatte Probleme mit Alkohol, Rauchen, Kiffen etc. Alles, was ihr euch nur vorstellen könnt. Und mir ist dann bewusst worden, ja, wo sehe ich mich in 10 Jahren? Was passiert später mit mir? Und es hat gar nicht rosig ausgesehen. Ich hatte auch Selbstmordgedanken gehabt und dann war der springende Punkt, ich muss etwas daran ändern. Ich habe das meiner Familie erzählt und sie haben es einfach so ein bisschen hingenommen. Und dann habe ich gedacht, wow, krass, also wenn das die Familie nur einfach so ein bisschen hinnimmt, dann muss da wirklich etwas Schlimmes gewesen sein. Eine Woche später habe ich von meiner Schwester ein Telefon bekommen. Sie ist seit 8 Jahren, jetzt glaube ich sogar 9 Jahre im Glauben. Und sie hat dann gesagt, wenn das wirklich dein Ernst ist und du willst dein Leben ändern, dann kannst du zu uns kommen. Ich habe nicht lange müssen überlegen, bin dann gegangen, habe in dieser gleichen Woche bin ich das erste Mal in eine Gemeinde gegangen. Ich habe gedacht, ja gut, schade kann es ja nicht. Bin dann in die FEG Sirnach gekommen. Ist ein Preach über den Heiligen Geist gewesen, habe ich dann schlussendlich erfahren. ich habe gedacht, ist eine Geschichte, okay, gut, Worship, alles tiptop. Und dann ist der springende Punkt gekommen. Und Gott, unser Gott, hat mich so krass im Herz berührt. Er hat gezeigt, was für eine Liebe, dass er für uns hat. Die Gnade, das Geschenk, kann ich dürfen erfahren. Ich durfte alles loslassen, was mich belastet hat. Und dann einfach dürfen in seiner Herrlichkeit und bei ihm ganz nahe am Herz sein. Und seitdem habe ich Freude am Leben. Ich möchte andere dazu ermutigen, um auf den Weg auf Jesus zuzulaufen, weil er ist das Beste, was wir uns nur vorstellen
können. Amen. Danke vielmals, Dave. Mir ermutigt gerade das Zeugnis von Dave so fest, weil ich glaube, das ist das Potenzial von dieser Evangelisation, die wir werden machen. Wenn Menschen da reinkommen, haben sie die Möglichkeit, um die Gegenwart von Gott zu erleben, an ihrem Leben. Und schau, wir brauchen nichts mehr als so Jesus-Begegnungen. Weil das ist das, was die Menschen wirklich verändert, wenn sie dem auferstandenen Jesus begegnen. Wir möchten heute Morgen eine Begegnung anschauen, die sich an einer Hochzeitsfeier abgehandelt hat. Und vielleicht hast du das schon erahnt, wo du den grossen Tonkrug gesehen hast. Johannes 2 berichtet uns, dass Jesus, seine Mutter und einige Jünger an diesem besonderen Festmahl an einem Ort, wo Kana geheissen hat, eingeladen waren. Und in dieser antiken und traditionellen Kultur hat der Erfolg eines Menschen viel mehr in dem bestanden, dass sie eine erfolgreiche Familie haben können. Die Gemeinschaft hat viel den höheren Stellenwert gehabt als ein einzelner Mensch. Und so war das Bestreben von einem Mann und einer Frau eigentlich viel weniger gewesen, beruflich erfolgreich zu sein, sondern mit der Gründung einer Familie gleichzeitig auch Gemeinschaft und Gesellschaft stärken. Weil je grösser und stärker die Familie ist in der Stadt, je stärker ist die Stadt. Je sicherer ist die wirtschaftliche Lage, je stärker ist auch die militärische Sicherheit. Und das wiederum heisst, dass das persönliche, individuelle Wohl wieder höher ist. Das Ziel der Ehe war viel weniger das Glück von 2 Menschen, die sich verbinden, als viel mehr Gemeinschaft stärken. Und darum hat die Eheschliessung und damit auch die ganze Feier rund um eine Hochzeit viel höheren Stellwert gehabt, als dass sie das heute in unserer heutigen Zeit hat. Und darum hat es auch nicht erstaunt, dass die Hochzeitsfeiern meistens ein bisschen länger gegangen sind als heute so ein Tag, sondern meistens 5 bis 7 Tage. Und das war so ein öffentliches Ereignis gewesen, wo man das ganze Dorf hat eingeladen und das ganze Dorf hat mitgefeiert. Und dementsprechend hat man ein bisschen mehr Essen und Trinken müssen dabei haben, als man das heute dabei hat. Gleichzeitig ist es so eines der wichtigsten Ereignisse im persönlichen Leben von Brut und Bräutigam gewesen. Weil mit der Hochzeit, mit der Eheschliessung, sie sind zu vollwertigen Gemeinschaft oder Gesellschaftsmitgliedern hergereift. Und auf diesem Hintergrund wird deutlich, dass der Text, den wir jetzt zusammen werden lesen in Johannes 2, eigentlich zumindest ihrer ziemlichen Katastrophe anfängt. Vielleicht nach 2 oder 3 Tagen ist plötzlich der Wein ausgegangen. Und der Wein ist vielleicht so etwa das Wichtigste gewesen in ihrer antiken Hochzeit. Ohne Wein hast du echt ein Problem gehabt. Der Wein ist schon ein bisschen anders getrunken worden, dann zumal. Und es ist mehr als eine Verletzung vom Anstand gewesen, wenn der Wein plötzlich ausgegangen ist. Es hat an eine soziale Katastrophe grenzt. Und das besonders in einer Kultur, die total traditionell und auch von Ehr und Scham praktisch war. Lass uns jetzt die Geschichte lesen in Johannes 2. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder, oder wie es der Luther sagt, mit diesem Zeichen, seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Der Schlüssel, um die Geschichte zu verstehen und was Jesus damit sagen will und was er von seiner Persönlichkeit möchte zeigen, ist der letzte Vers. Und darum fangen wir heute Morgen vielleicht ein bisschen unkonventionell mit dem letzten Vers von der Geschichte an. Dort heisst nämlich, dass das, was Jesus da hat, nicht einfach nur ein Wunder war, sondern ein Zeichen war. Und ein Zeichen weist immer auf ein übergeordnetes Ziel her. Ein Zeichen ist ein Symbol, das meistens auf ein Ziel herweist. Jesus hätte in dieser Situation seine Macht nicht müssen ausüben. Aber als er sich entschieden hat, es zu tun, ist es zum Zeichen geworden in Kana und Galiläa und er hat seine Herrlichkeit offenbart. Und die Tatsache, dass er das auf diese Art und Weise da hat, ist nämlich für uns von grosser Bedeutung. Und dem werden wir heute Morgen ein bisschen auf die Spur gehen. Machen wir uns klar, dass Jesus ganz am Anfang von seinem öffentlichen Wirken gestanden ist. Ganz am Anfang von dem, dass er öffentlich auftreten ist. Es ist vermutlich sogar das erste Wunder gewesen, das er überhaupt da hat. Wenn du darüber nachdenkst, in ein öffentliches Amt zu gehen, oder wenn du ein Unternehmer bist, der gerade eine neue Marke möchte auf den Markt bringen, oder ein Musiker, der ein Album veröffentlichen möchte, dann wirst du vor deinem ersten öffentlichen Auftritt alles im Detail planen. Du wirst nichts einfach am Zufall überlassen. Du wirst dir überlegen, was das du sagen und tun, damit all das, was du sagst und tust, die Botschaft transportierst, die du wirklich transportieren willst. Was gibt Jesus da für eine Visitenkarte ab? Es liegt niemand im Sterben. Es ist niemand von einem bösen Geist besessen. Es ist niemand am Verhungern. Warum entscheidet sich Jesus, dass der erste entscheidende Hinweis auf das, warum er gekommen ist, das ist, dass er eine Party am Laufen hält? Warum um alles in der Welt tut er das? Was ist seine Motivation? Warum soll er beim ersten zeichenhaften Wunder, das er tut, seine übernatürliche Kraft brauchen, um eine unglaubliche Menge Wasser einfach in Wein zu verwandeln? Damit die Party endlich weitergehen kann. Denken wir daran, ein Zeichen weist immer auf etwas her. Auf ein übergeordnetes Ziel. Und Jesus möchte uns tatsächlich mit dieser Geschichte etwas zeigen. Und wir wollen heute Morgen zwei Punkte anschauen, was Jesus uns möchte zeigen. Für die Menschen in der damaligen Zeit war es mehr als nur eine Peinlichkeit, wenn der Wein ausgegangen ist. Und trotzdem war es nicht eine Angelegenheit, die das Leben bedroht war oder wo es um den Tod gegangen ist. Wenn wir aber in dieser Geschichte erkennen, was Jesus dazu beigesteuert hat, zu diesem Fest, dann werden wir erkennen, was Jesus für dich und für mich tut. Und für all die Menschen, die an der Evangelisation hierher werden kommen. In Vers 8 wird uns der vorgestellt, der für Festessen verantwortlich war. Er war sozusagen der Eventmanager von der ganzen Hochzeit. Er war verantwortlich, die Leute einzuladen, das Essen zu organisieren, schauen, dass genug zu trinken da war. Kurzum, er war verantwortlich, dass das Fest richtig gut wird. Im März bin ich zum zweiten Mal 16 geworden. Und dann habe ich einige von meinen Freunden eingeladen, für ein kleines Fest zu machen. Und ich habe irgendwie so beim Einladen nicht gross studiert und gedacht, oh, der wäre noch cool, wenn der dabei wäre und der auch noch und der auch noch. Und irgendwie so 3 Tage vor dem Fest fragt mich Sandy, du, wie viele Leute kommen eigentlich? Und ich habe dann mal so meine WhatsApp-Dings angefangen aufzutun und gesehen, okay, es sind irgendwie 40 Leute. Und plötzlich habe ich gemerkt, Mama Mia, das ist irgendwie ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. All ihre Familie hat gesagt, ja, wir nehmen auch noch unsere 3 Kinder mit und wir auch noch unsere 4. Und wir nehmen den auch noch mit. Ich habe gesagt, ja, nehmen den auch noch mit. Und plötzlich bin ich so innerlich in einen Stress hineingekommen, habe ich genug zu essen oder genug zu trinken. Und an diesem Tag selber bin ich eigentlich so beschäftigt gewesen, dass genug Essen und Trinken rum ist, dass ja niemand hungrig heim muss, dass ich irgendwie den Grund vom Fest fast ein bisschen verpasst habe. Was sagt also Jesus in dem, dass er an diesem Fest Wasser in Wein verwandelt? Er sagt, hey, der eigentliche Chef von diesem Festmahl bin ich. Ich bin der Herr von diesem Fest. Und jetzt rattert es vielleicht bei dir hin und du sagst, ja, aber warte mal, Jesus ist doch gekommen auf die Erde, um sich selber zu verleugnen, um die Strafe auf sich zu nehmen und am Kreuz zu sterben. Und jetzt sagst du mir, das erste Zeichen ist, dass er sagt, dass ich der Chef von dieser Party bin. Schau, Jesus setzt den ganzen Schmerz und den Verlust von seinem Leben in einen viel grösseren Sinnzusammenhang. Und Jesus sagt, ja, ich bin gekommen, um mich selber zu verleugnen. Und ja, es braucht ein Opfer, zuerst von mir und dann von all denen, die mir nachfolgen. Und ja, ich werde sterben für die Menschheit. Aber das alles ist nur ein Sinn, ist nur ein Zweck zum Mittel. Ein Mittel zum Zweck. Mittel zum Zweck, genau. Das alles ist nur ein Mittel zum Zweck. Und der grosse Zweck ist das Festmahl. Die Party, die Freude. Und darum ist das Erste, was ich tue, den Menschen Freude bringen. Wahre Freude. Und Jesus sagt, dass wir bereits auf dieser Erde einen Vorgeschmack von dieser Freude bekommen können, die zutiefst belebend und erfrischend ist, besonders in Zeiten, wo das Leben uns irgendwie knechtet. Wo wir irgendwie innerlich am Austrocknen sind. Und Jesus sagt, ich gebe euch einen Vorgeschmack von dem, was dann an dem grossen Festmahl wird passieren. Jesaja 25, 6 bis 8, dort heisst, in Jerusalem wird der Herr, der Allmächtige, ein grosses Fest und der Retter von der Zukunft für alle Völker ausrichten. Es wird ein köstliches Essen geben. fette Speisen und leckeren Wein, Markspeisen und erlesene Weine. Er wird dann auf diesem Berg die Binde, die das Gesicht aller Völker verhüllte, abnehmen und die Decke, die über den Völkern ausgebreitet war, wegziehen. Der Tod wird er für immer beseitigen. Er wird die Schmach, die seinem Volk angetan wurde, auf der ganzen Erde wegnehmen. Dies hat der Herr versprochen. Und verstehst du, das erste Zeichen, wo Jesus Wasser zu Wein verwandelt, weist genau auf das Festmahl her. Ich war gestern auf einem Berg oben, an einem Hochzeitsfest. Auf dem Bürgerstock ist gerade ein unglaubliches Palace Hotel eröffnet worden vor einigen Wochen. Ich habe noch nie so ein Hotel gesehen. Also das ist wirklich so die obersten zwei Suiten, die kosten 20'000 die Nacht. So, das ist so der Standard. Und wir sind dort eingeladen worden, weil ein Kollege von mir geheiratet hat und er war so auf der Terrasse gewesen, wo du über 5 Seen siehst, Berge, wunderbar. Und hey, da hat es Essen gegeben. Sushi, Rindstatar, fantastisches Raclette, die beste Wein. Verstehst du, so ein Vorgeschmack gsi von dem, was Jesus da erzählt. Von dem, was wir im Himmel werden erleben, von dem Fest. Ein Vorgeschmack, so ein bisschen ein Aperöli. Und aus diesem Grund sagt Jesus, das Erste, was ich den Menschen zeigen will, ist ein Vorgeschmack auf das. Der Grund, warum ich eigentlich gekommen bin, ist, den Menschen Freude zu bringen. Und das Festmahl, das ist nicht einfach ein Festmahl, sondern die Bibel vergleicht es mit einer Hochzeit. Und bei einer Hochzeit feiern ja Gäste die Vereinigung von zwei Menschen, die sich lieben. Und genau das ist das Bild, das Jesus vor sich hat. Dass er der Bräutigam wird sein, und die Menschen, die ihm nachfolgen, werden Brut sein. Und er sehnt sich nach dieser Liebesbeziehung, die so eng und stabil ist, wie eine Ehebeziehung. Und an diesem Fest wird die vollkommene Freude Tatsache werden. Das ist so das, wo Jesus sagt, das ist das, was ich euch bringen will. Und ein paar spannende Details in dieser Geschichte erklären uns aber auch, wie und warum dass er es uns auch bringen. Wie hat Jesus das Problem vom Brutpaar gerettet? In dem, dass er die Krüge mit Wasser hat füllen, wo die Juden für ihre zeremoniellen Reinigungen gebraucht hat. Wir wissen ja, das Alte Testament ist voll mit unzähligen Ritualen, die die Juden haben müssen machen, bevor sie überhaupt in die Gegenwart von Gott haben können kommen. Sie haben sich müssen waschen und reinigen, um überhaupt in die Gegenwart von Gott reinkommen können. Und das alles macht irgendwie deutlich, dass Gott heilig ist, dass Gott gerecht ist. Und wir Menschen eben überhaupt nicht. Dass wir Menschen fehlerhaft sind. Und auch die Zeremonien machen deutlich, dass wir Reinigung brauchen, um überhaupt in die Gegenwart von Gott hineinzukommen. Vor allem geistliche Reinigung. Die Reinigungen dienen dazu, als Vorbereitung Gott zu begegnen. Denken wir daran, dass das Fehlen vom Wein mehr als nur eine Peinlichkeit war. Das Brutpaar ist drauf und dran gestanden, öffentliche Scham und Schuld zu geraten. Und in dem, dass Jesus genau diese Gefäße füllen mit Wasser, sagt er eigentlich, ich bin gekommen, um das vollkommen zu machen, wo die Reinigungen irgendwie nur symbolisieren. Ich bin gekommen, um euch wirklich zu reinigen und die Reinigung in eurem Herzen wirklich zu bewegen. Ich bin gekommen, um euch frei zu machen von dem, was bei euch im Argen liegt, von eurer Sünde. Schau, wenn wir verstehen wollen, welche Freude dass Jesus uns bringen will, dann müssen wir verstehen, was Sünde ist. Und dass wir müssen gereinigt werden von dieser Sünde. Wir müssen verstehen, dass wir beschmutzt sind und dass wir dringend und immer wieder die Reinigung nötig haben. Und die von euch heute Morgen dahin, die irgendwie Mühe haben mit dem Begriff Sünde, die vielleicht auch nicht genau wissen, was es ist. Schau, ich glaube, dass viel mehr Selbstsucht und Sünde in unserem Herz drin ist, als dass wir es manchmal für wahr halten. Ich weiß nicht, ob du das kennst so von deinem Leben. Bei mir passiert es immer wieder mal, dass ich reagiere auf eine Situation und plötzlich total erstaunt bin, was da irgendwie aus mir rauskommt. Und das ist meistens irgendwie so ein Zeugnis davon, von dem, dass wir einfach fehlerhaft sind. Selbst wenn wir mit Jesus unterwegs sind, brauchen wir permanente Reinigung. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist ein SS-Offizier vor dem Gericht angeklagt worden. Und man hat einen Zeugen gefunden, der ihn schwer hätte belasten können. Und während dieser Gerichtsverhandlung bricht der Zeuge zusammen. Emotionaler Zusammenbruch. Man hat die ganze Verhandlung müssen unterbrechen und die Medien haben sich auf ihn gestürzt und haben gefragt, erzähl uns, warum bist du zusammengebrochen? Hat der Hass dich erfüllt auf den Offizier? Und der Mann ist hergestanden, der Zeuge, und hat gesagt, nein, es war nicht der Hass, der mich zusammenbrechen lassen, sondern die Tatsache, dass jeder Mensch zu etwas fähig ist. Und das hat mich irgendwie getroffen, als ich über das nachgedacht habe. Weißt, ich glaube nicht, dass die Menschen auf dieser Welt, die so krass schlimme Sachen machen, grundsätzlich krank sind. Sondern die Wurzel hat sich ihres Herz, die Wurzel von der Sünde hat sich irgendwie in ihrem Herz festgeknackt und hat sie gefangen genommen. Und ich glaube, das ist die grösste Gefahr, wenn wir die Sünde irgendwie so bagatellisieren und sagen, hey, wir sind safe, wir sind mit Jesus unterwegs, da kann uns nie mehr etwas passieren. Wir brauchen permanente Reinigung. Kommen wir zurück zum Dialog unserer Geschichte zwischen Maria und Jesus. Maria informiert Jesus, dass der Wein aus ist. Und im ersten Moment könnte uns die Antwort vielleicht irgendwie hart tönen. So, was sagst du mir, Frau, dass ich tun soll oder nicht? So, das wäre zum Beispiel so eine Interpretation, die man raushören könnte, die du vielleicht auch schon gehört hast. Lass uns aufpassen. Wir sehen den Gesichtsausdruck von Jesus nicht. Wir hören den Tonfall nicht, wie er das sagt. Wenn wir so Aussagen interpretieren wollen, müssen wir immer die ganze Persönlichkeit von Jesus mit einbeziehen. Und wir wissen, dass Jesus seine Mutter liebt, über alles. Meine Güte, als er am Kreuz gehangen ist, hat er Vorkehrungen getroffen, dass sich jemand um seine Mutter kümmert. Was meint denn Jesus mit dieser Aussage? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wenn wir das genau anschauen, dann merken wir, dass eben gleich etwas Schweres auf ihm gelastet ist. Wenn wir das Johannes-Evangelium aufmerksam durchlesen, dann sehen wir, dass Jesus immer wieder von meiner Zeit oder meiner Stunde geredet hat, als Hinweis auf sein Sterben, auf sein Tod. Aber irgendwie scheint das ein bisschen unlogisch in unserer Geschichte. So, die Mutter von Jesus kommt zu Jesus und sagt, hey, es ist kein Wein mehr, es ist ein Desaster. Und Jesus soll sagen, ich bin noch nicht bereit zum Sterben. Irgendwie passt das nicht so genau zusammen. Was meint Jesus damit? Was geht in Jesus vor? Warum verbindet er die Bitte um den Wein mit seinem Tod? Machen wir uns die Symbolik noch einmal klar. Das Wunder, das Jesus tut, steht zeichenhaft für etwas, das noch kommen wird. Wenn die Scham und Schande vom Hochzeitspaar für unsere Schuld und Sünde steht, für was steht der Wein? Matthäus 26, 27 bis 28 bringt es auf den Punkt und zeigt, was Jesus meint in dem Sinne. Trinkt daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das vergossen wird, viel zur Vergebung der Sünden. Für viel zur Vergebung der Sünden. Jesus hat er das Glas Wein genommen, am letzten Tag vor seiner Hinrichtung, und sagt, hey, das ist ein Symbol für die Vergebung, wo wir kommen für den Menschen. Verstehst du, da sitzt Jesus an dieser Hochzeitsfeier von diesem Pärchen und denkt an seine eigene Hochzeit. Ich kenne das gut. Als ich noch unverheiratet war, habe ich es nicht unbedingt cool gefunden, an Hochzeiten zu gehen von meinen Freunden, die jetzt da irgendwie die grosse Liebe gefunden haben. Und wenn ich sie aber so gesehen habe, rumgeturteln, bin ich aber der gehockt und bin mit meinen Gedanken irgendwo weggeschweift und habe mir angefangen vorzustellen, wie es könnte sein, wenn ich dann endlich mal meine Traumfrau finde und wie ich sie wieder heiraten. Vielleicht ist es Jesus ähnlich gegangen. Dann hockt er an dieser Hochzeit und denkt an seine eigene Hochzeit. An dem Moment, wo er endlich seine Brut wird können umarmen und nicht mehr getrennt wird sein. Wo er endlich dieser Brut Freude bringen kann und gleichzeitig weiss er, damit die Brut Freude findet, muss er zuerst seine Freude verlieren und für seine Brut sterben. Er weiss, dass noch unglaublich schwere Zeit auf ihn wird zukommen, bis dann der Moment wird da sein, wo er seine Brut heiraten kann. Mitten in dieser freudigen Stimmung von dieser Hochzeitsfeier spürt Jesus den Schmerz, auf ihn wird zukommen. Schau, Jesus ermöglicht uns die Reinigung von der Sünde, indem er seine Freude verliert. Indem er die Existenz im Himmel verlässt. Indem er ein einsames und oft ganz missverstandenes Leben führt. indem er ans Kreuz geht und an unserer Stelle stirbt. Und 3 Tage später erwacht, aufsteht und dann in den Himmel fährt. Schau, der Wein, wo Jesus verwandelt hat, der steht für das vergossene Blut von Jesus Christus. Für die Vergebung, die ihre unglaubliche Qualität da ist, damit wir gereinigt werden können. Und das tut er nicht einfach tröpfchenweise, sondern das tut er ihre verschwenderische Grosszügigkeit. Jesus hat 6 von diesen steinernen Krügen, die jeder etwa 80 bis 120 Liter gefasst haben, mit Wasser füllen. Und jetzt brauche ich schnell jemanden, der schnell den Kopf rechnen kann. 6 mal 120 Liter gibt 720 Liter. 720 Liter Wein. Wenn wir das jetzt noch umrechnen in unsere herkömmlichen Weinflaschen von 0,75 Liter, gibt es wie viele Flaschen Wein? 960 Flaschen Wein. 960 Flaschen Wein. Wenn das nicht verschwenderisch ist. Und die Bibel legt sogar noch Wert darauf, uns zu sagen, dass die Krüge voll waren bis zum Rand mit Wasser. Offenbar ist die schier unglaubliche Menge wichtig für uns, dass wir sie wissen. Einige Theologen zweifeln an dieser Menge und sagen, ja, das sind wahrscheinlich nicht 120 Liter gewesen und es steht ja 80 bis 120. Selbst wenn wir einen Mittelwert nehmen von 100 Liter, sind wir immer noch irgendwie bei 800 Flaschen Wein. Und einigen wird das nicht gefallen und werden sagen, ja, weisst du, der Wein war ganz anders gewesen, als das wir Wein heute kennen. Der war viel weniger stark gewesen. Und wieder andere werden sagen, ja, du verleitest du jetzt die Menschen gerade zum Wein trinken. Das mache ich gar nicht. Ich sage nur, wie es steht. Die Bibel sagt ganz klar darüber, wie das wir mit Alkohol umgehen sollen und was er darüber denkt. Aber schau, an diesem Fest hat Jesus das erste Mal seine göttliche Herrlichkeit gezeigt. Und das, was er macht, ist nicht einfach billige Fussel zu liefern, wie es der Küchenchef erwartet hat. Er ersetzt das Wasser ohne die alkoholfreie Traubensaft, um den Menschen zu zeigen, was er vom Alkohol hält. Und er gibt den Menschen auch nicht einfach so ein paar Dutzend Flaschen Wein, dass sie den Abend noch ein bisschen gemütlich ausklingen können. Sondern das, was er macht, ist, er gibt ihre unglaubliche Qualität und ihre unglaubliche Menge. 960 Flaschen Wein. Und genauso wie bei der Auferstehung, wo die Jünger sie fischen und 153 Fische rausgezogen haben, legt die Bibel Wert darauf, dass grosse Fische waren. Sagt uns die Bibel in dieser Geschichte, dass die Gefäße bis zum Rand voll mit Wasser waren, respektive mit Wein. Was sagt es uns über Jesus aus? Über seine Persönlichkeit? Über sein Wesen? Wenn ich die Evangelien lese, dann ist etwas, was mir immer wieder ins Auge stechen, die Tatsache, dass ganz egal, ob früh am Morgen oder mitten in der Nacht, ob beim Mittagessen, beim Nachtessen, irgendwo auf dem Weg in der Synagoge oder am See, Begegnungen mit Jesus, die heilende Kraft, die fließt so verschwenderisch und ihre Grosszügigkeit wie der Wein Kana. Und das ist das, was mich begeistert. Wenn wir in gut 3 Wochen werden Evangelisation feiern, dann wünsche ich mir, dass genau das passiert. Ich wünsche mir, dass Menschen so eine Begegnung haben können. Aber zuallererst wünsche ich mir, dass du das erleben kannst. Weil genau der gleiche Jesus ist heute noch gleich und verschwenderisch. Lass uns zum Schluss ein paar ganz konkrete Überlegungen machen. Und vielleicht hilft es, wenn du schnell deine Augen schließt, um irgendwie nicht so fest abgelenkt zu sein. Und auch die, die jetzt die Augen noch nicht zu haben, weil sie denken, ich mache doch nicht aus dieser Seite vor. Ich habe jetzt offen gehalten, ich mache das auch so. Aber der eine hilft es einfach, um sich so ein bisschen zu konzentrieren. Wenn Gott eine bildhafte Sprache verwendet, dann immer, damit wir ihn besser kennenlernen. Damit wir etwas von seinem Wesen entdecken können. Wenn Jesus der Bräutigam ist, dann muss es ihn unglaublich glücklich machen, wenn wir uns im Glauben ihm hergeben. Weißt du, wie ein Bräutigam seine Braut anschaut, wenn sie den Killengang vorlaufe zum Altar. So schaut Jesus dich an. Er ist total entzückt von dir. Es kribbelt ihn. Wie würd sein Leben verändern, wenn du jeden Tag in diesem Bewusstsein würdest leben, dass Jesus dir so anschaut? Vielleicht hast du auch so symbolische Steinkrüge. So Ritual, wo du denkst, die helfen mir, zu mir reinigen oder zumindest zu meinem schlechten Gewissen irgendwo ein bisschen zu beruhigen. Was fühlst du vielleicht in deinen steinernen Krüge? Schau, Jesus möchte deine Gefäße heute voll füllen, und zwar bis zum Rand mit seiner Freude und mit dieser Kraft der Vergebung. Damit du einmal an diesem Festmahl mit Sicherheit kannst dabei sein. Er gibt dir heute Morgen das Angebot, dass du Vergebung von der Schuld kannst überkommen kannst. Du hast den Preis schon zahlt dafür. Und obendrauf legt er die Einladung, damit du an diesem unglaublichen Hochzeitsfest im Himmel kannst dabei sein kannst. Und wenn du die Einladung noch nicht angenommen hast, hey, dann geh heute Morgen nicht raus, bevor du Jesus in dein Leben eingeladen hast. Das wäre schlicht fahrlässig. Komm einfach im Anschluss an Gottesdienst dafür. Da hat es Menschen da, die dir helfen, den Jesus in dein Leben einzuladen. Und vielleicht hast du heute Morgen gemerkt, dass du wirklich so ein Ritual hast, wo du vielleicht ganz bewusst mal mit einem Seelsorger angehen sollst. Dann mach das. Geh nicht raus und sag, ja, das sind nette Geschichten von diesem Jesus, weil das wäre schlicht nicht aufrichtig. Wenn der Jesus wirklich so ist wie in dieser Geschichte, dann gibt es nur eine radikale Antwort auf ihn. Nämlich, dass wir uns komplett ihm hergeben. Ich möchte abschließen mit Gebet. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn geschickt hast, um uns etwas von deinem Wesen zu zeigen. Und ich bin begeistert über die Tatsache, dass du uns vollkommene Freude möchtest geben. Und dass wir mit dem Heiligen Geist schon jetzt einen Vorgeschmack auf die Freude haben können. Und ich bete für jeden Mann und jede Frau heute Morgen da drinnen, wo vielleicht innerlich kämpft, dass du ihnen eine Begegnung gibst heute Morgen mit dir, mit dem auferstandenen Jesus. Und ich bitte, dass heute Morgen die Vergebung so unglaublich verschwenderisch fließt wie der Wein in Kana. Jesus, wir brauchen die Begegnungen mit dir, damit wir nicht religiös werden. Und ich bitte, dass du uns die Begegnung ermöglichst. Im Namen Jesus. Amen.